Dann stellen wir fest, das ist minus die Elementarladung mal der Wahrscheinlichkeit, dass sich dort ein Elektron aufhält. Das ist das Tau Stern von R, nee, nicht R, Tau, Phi Stern Phi mal dem Volumenelement. Das ist jetzt also die Ladungsdichte in einem infinitesimalen Volumenelement. Und wenn wir daraus die Ladungsdichte haben wollen, die komplett über das ganze Atom verteilt ist, dann müssen wir natürlich über sämtliche Volumenelemente, die wir haben, in Kugelkoordinaten mitteln. Und daraus erhält man jetzt ein effektives Potential. Das nennen wir Vf für Elektron 1 in diesem Fall. Der erste Teil davon ist nicht anders als das, was wir auch für die exakte Lösung aufschreiben würden, das ist 2 wegen der Kernladung mal e Quadrat für die Elementarladung im Kern und im Elektron geteilt durch 4 Pi Epsilon 0 und der Betrag des Vektors R1. Und dann schreiben wir die gemittelte Ladung auf, indem wir diesen Term nehmen und jetzt über sämtliche Volumenelemente integrieren. Also das Integral von Phi 2 Stern R2 mal E Quadrat durch 4 Pi Epsilon 0 R1 minus R2. Das hatte ich in der letzten Stunde einfach R1 2 genannt. Ich schreibe es jetzt ein bisschen ausführlicher hin. Theta 2 R2 d tau. Das möchte ich nochmal in Vergleich setzen zu der vorher aufgestellten exakten Schrödinger-Gleichung. Auch hier schreibe ich jetzt nur den Potentialterm hin. Ich lasse also die kinetische Energie weg Und ich lasse den Rest der Schrödinger-Gleichung weg. Also das Potential vorher für zwei Elektronen waren minus 2e² durch 4pi epsilon 0 r1 minus 2e² 4pi epsilon 0 r2 plus dem Term, der die Abstoßung der beiden Elektronen untereinander beschreibt, 4pi epsilon 0 r1 minus r2. Und wenn man sich diese beiden anguckt und nochmal überlegt, wie sind wir zu dem oberen gekommen, dann sehen wir, abgesehen davon, dass hier dieser zweite Term aus dem zweiten Elektron drin ist, den wir hier vernachlässigen, weil wir es elektronenweise betrachten können, dann haben wir hier einen absoluten Term drin und hier wird er gemittelt. Und das ist der entscheidende Unterschied. Wir gucken uns also nicht mehr beide Elektronen separat an, sondern nehmen den einen wirklich als mittlere Verteilung der Elektronen oder der jeweiligen Elektronen über diese gesamte Kugelfläche und kriegen dann ein Bild, das hatte ich letztes Mal angeworfen, dass wir hier den Kern haben. Hier ist eine stärkere Ladungsverteilung nach außen hin, nimmt sie immer weiter ab. Und wenn wir jetzt hier ein Elektron reinsetzen, dann erfährt es entsprechend hier eine Abschirmung durch dieses mittlere Feld. Ist das bis hierhin allen klar? Keine weiteren Fragen? Haben Sie auch die Mathematik dahinter verstanden? Können Sie die Formel, die an der Tafel steht, mit einer physikalischen Realität in Verbindung setzen? Wenn nicht, ist jetzt der Moment nachzufragen. Ja? Ich verstehe leider kein Wort. Wie man hier hinkommt. Wir gucken uns diese Gleichung hier von vornherein an. Also ich sollte die Frage nochmal wiederholen. Es geht eben darum, wie kommt man mathematisch zu diesem Ausdruck? Das ist das Potential, das wir für ein Zwei-Elektronen-System vorgestern aufgestellt haben. Das ist die Anziehung des Elektrons 1 mit Kern 1 und die Anziehung des Elektrons 2 mit dem Kern. Und dann gibt es die Abstoßung der beiden Elektronen untereinander. Und dann haben wir gesagt, um eine berechenbare Lösung finden zu müssen, dann brauchen wir separierbare Variablen. Wir wollen jedes Elektron einzeln betrachten können. Und da tut dieser Term hier überhaupt nichts, dieser Term auch nicht, aber der haut uns alles kaputt. Mit dem können wir das nicht machen. Die Variablen bekommen wir nicht separiert. Da können Sie drehen und wenden, was Sie wollen. Wenn Sie eine Differenz im Nenner haben, werden Sie die nicht los. Und deswegen müssen wir sagen, wir können gar nicht uns jeweils den Punkt angucken, ein Elektron ist hier und das zweite mag hier sein und nehmen wir ein Elektron ist hier und das zweite ist hier und gucken uns jeweils die verschiedenen Abhängigkeiten an und mitteln das über den ganzen Zustand, sondern was wir machen, ist, wir gucken uns an, wie ist denn die Ladungsdichteverteilung der Elektronen und nehmen einfach an, die ist kugelsymmetrisch. Das heißt, wir hatten vorher auch schon mal für die Elektronen so ein Orbital aufgestellt, wir nehmen mal so ein S-Orbital, dann wissen wir, das S-Orbital, wenn ich die Wellenfunktion auftrage gegen den Radius, dann ist das so eine exponentiell abnehmende Funktion. Das heißt, wir haben eine höhere Wellenfunktion, wenn wir die quadrieren, eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass das Elektron zu finden ist, näher am Kern. Und so weiter wir vom Kern weggehen, umso kleiner wird das. Das ausgedrückt, das können wir ja berechnen für jedes kleinste Volumenelement, das wir uns annehmen können. Wir teilen also den ganzen Raum in Volumenelemente auf und weil wir in Kugelkoordinaten arbeiten, ist es das Einfachste, das in Kugelsphären aufzuteilen. Wir haben also ganz kleine Sphären in der Mitte und teilen das immer größer und größer auf. Und das ist im Prinzip dieser Ausdruck. Das ist die Elementarladung, also wie viel dieser Elementarladung finden wir, multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit, oder mit der Aufenthaltswahrscheinlichkeitsdichte eines Elektrons an einem bestimmten Ort R. Das heißt, das ist also die Aufenthaltswahrscheinlichkeitsdichte dieses Produkt. Das ist die Elementarladung, die sich darin aufhalten soll. Und das ist das Volumenelement, wo es sich aufhalten soll. Und da haben wir jetzt ein kleines Volumenelement, aber um das wirklich als gemittelte Größe darzustellen, müssen wir über sämtliche Volumenelemente integrieren. Und dann kriegen wir eine ortsabhängige Funktion, die uns die Ladungsverteilung eines Elektrons anguckt, das eben nicht das ist, das wir uns angucken wollen, sondern das ist das im Hintergrund, wo sich hin wabert quasi. Und das machen wir in dieser Formel. Wir vernachlässigen also diesen Teil, weil das Elektron ist, das wir uns nicht angucken. Das bleibt dasselbe. Und diese Wechselwirkung hier, die mitteln wir jetzt über alle Volumenelemente. Das heißt, wir integrieren, das ist also eine Summe über alle kleinsten Volumenelemente der Wahrscheinlichkeitsdichte, und hier drin steht das Coulomb-Potential. Also im Grunde dieses, wo haben wir es stehen, hier, diese Elementarladung als potenzielle Energie geschrieben. Und damit kommen wir auf diese Formel. Und das sieht dann eben als kugelsymmetrische Ladungsverteilung so aus. Innen ist sie dichter, außen ist sie größer. Umso näher wir an den Kern rankommen, umso stärker ist natürlich die Kernladung. Und das haben Sie vielleicht schon mal gesehen, wenn Sie S-Elektronen und P-Elektronen vergleichen. Dann wissen Sie, dass das S-Elektron sphärisch symmetrisch ist. Sei das das 2S meinetwegen. Oder das 1S, das ist jetzt egal, beim 2S wäre hier noch eine Knotenebene drin, das ist jetzt vollkommen egal. Und das 2P sieht ja so aus. Wir haben hier eine Knotenebene genau da, wo der Kern ist. Und das bedeutet, dass die Aufenthaltswahrscheinlichkeitsdichte der Elektronen am Kern minimal ist. Sie wird 0. Und das heißt, dass die Wechselwirkung des Kerns des S-Elektrons, des Kerns mit dem S-Elektron, viel stärker ist als mit dem P-Elektron. Denn hier erreicht das Elektron, das wir uns angucken, den Kern mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Und hier nicht. Das bedeutet also im nächsten Schritt, dass die Abschirmung durch innere Elektronen, also wir haben hier ja noch irgendwie das 1s und hier haben wir auch das 1s-Orbital, das schirmt jetzt unser höher liegendes Elektron ab. Und die Abschirmung hier ist viel stärker als hier. Denn hier kann das Elektron im Prinzip gar nicht an den Kern ran. Es durchdringt also diese Abschirmungswolke viel geringer. Und deswegen werden wir am Ende darauf kommen, dass die Energie des P-Elektrons ein bisschen höher ist als die des S-Elektrons. Weil die Abschirmung einfach viel vollständiger wirkt. Diese Formel hier ist die Grundlage des sogenannten Hartree-Modells. Ich kriege es immer noch nicht hin, die richtige Richtung zu drehen beim ersten Mal hier. Das ist das. Das ist ein wichtiger Ausdruck. Unter diesem Namen läuft eben diese Näherung, dass wir mehr Elektronensysteme beschreiben können. Und das geht am Ende hin zur Beschreibung ganzer Moleküle. Genau. Das, also um nochmal zu sagen, die Frage war nochmal eben, dass das 2p-Orbital ist besser abgeschirmt als das 2s-Orbital. Und das liegt daran, dass wenn Sie sich, ich zeichne das Ganze nochmal als Funktion auf, beziehungsweise das s-Orbital haben wir da ja stehen. Das haben Sie vielleicht auch schon mal, dass das 2s-Orbital sieht dann, das ist das 3s-Orbital, das 2s-Orbital hat hier noch einen Nulldurchgang. So sieht die Radialfunktion des S-Orbitals aus. Den Graphen kennen Sie. Und wenn wir das 2p-Orbital zeichnen, wie gesagt, hier ist immer die Wellenfunktion, das ist der Abstand hier, dann das ist auch wieder das Falsche, dann sieht das p-Orbital so aus. Und das Entscheidende ist jetzt, dass das S-Orbital bei 0 einen endlichen Wert hat und das P-Orbital bei 0 auch gegen 0 geht. Und der Kern sitzt hier. Hier sitzt der Kern. Wenn Sie jetzt das Elektron niemals an den Kern ranlassen können, weil da eine Knotenebene ist, dann wird der Kern von vornherein schwächer auf das Elektron wirken. Und wenn Sie jetzt eine innere Elektronenschale vom 1s-Orbital haben, das die Kernladung abschirmt, dann sehen wir hier, dass hier das 2s-Elektron im Grunde an den Kern rankommen kann. Das kann den Kern also tatsächlich spüren direkt. Irgendwann mal fliegt es quasi direkt am Kern vorbei. Und wenn man das p-Orbital sieht, dann ist da eine Knotenebene, dann kann es nicht. Das hüpft quasi von dem einen Lappen des p-Orbitals in den anderen rüber, ohne den Kern jemals zu sehen. Und deswegen kann die Abschirmung des 1s-Orbitals hier drin den Kern viel stärker wirken, weil das Elektron tendenziell viel weiter außen sich aufhält. Ist das soweit klar? Gut, was wir also gemacht haben in diesem Modell, das hatte ich auch letztes Mal schon angesprochen, das ist, statt einer Schrödinger-Gleichung für ein N-Elektronensystem zu haben, haben wir jetzt N-Schrödinger-Gleichung für ein-Elektronensysteme. Das ändert erstmal nichts an der Menge der Ausdrücke, die wir haben. Es ändert aber was an der Lösbarkeit der Ausdrücke. Und es ist viel einfacher, N einfache Formeln zu lösen, als eine komplizierte, die man gar nicht komplett umstellen kann. Der zweite Punkt, der wichtig dabei ist, ist, dass bei diesen ganzen Näherungen hier, vor allem bei der Orbitalnäherung, sich der Radialteil der Wellenfunktion ändert, nicht aber der winkelabhängige Teil. Das heißt, wenn wir hier eine Funktion haben, Psi von R, Theta und Phi, dann können wir das Ganze aufspalten nach dieser Näherung in den Radialteil R von R und in den winkelabhängigen Teil von Phi und Theta. Und das wird häufig nochmal weiter aufgespalten, Radialteil und zwei winkelabhängige Teile. Und nur dieser Radialteil hier, der ändert sich. Und die anderen können wir beibehalten. Und das ist für uns Chemiker, die wir bildlich denken, natürlich ein Wahnsinnsvorteil, denn diese beiden winkelabhängigen Wellenfunktionen oder dieses Y, das ist die Kugelflächenfunktion und das macht die Form unserer Orbitale aus. Und das heißt für uns, wir können mit den gleichen Orbitalen, die wir fürs Wasserstoffatom gelernt haben, einfach weitermachen. Das Einzige, was sich ein bisschen ändert, ist die Größe, der Radialteil. Das zerrt sich ein bisschen aus, das quetscht sich ein bisschen zusammen und das ist im Grunde alles, was wir jetzt neu berechnen müssen. Den Abstand, vielleicht so ein bisschen die Verteilung, wo ist welche Knotenebene entlang des Radius. Aber die Form bleibt erstmal prinzipiell dieselbe. Wir haben also nochmal in ähnlichen Worten jetzt die Wellenfunktion dargestellt als Produkt von Ein-Elektronen-Orbitalen. Und an dieser Stelle müssen wir die beiden Themen der letzten Stunde verknüpfen. Jetzt haben wir eben mehr als ein Elektron und jetzt muss der Spin da irgendwie rein. Und wenn Sie sich daran erinnern, ich hatte relativ viel Zeit verbracht, auszudrücken, dass der Spin in einem völlig anderen Raum stattfindet als eine Rotation im Ortsraum. Das heißt, wenn wir ein Molekül drehen, drehen wir den Spin nicht mit. Und wenn wir den Spin drehen, dann drehen wir nicht automatisch das Molekül mit. Das bedeutet also, dass wir den, genauso wie diese Teile hier, relativ leicht separieren können. Die Spin-Variable ist unabhängig von Radius und Winkel. Aber wir müssen den Spin jetzt irgendwie mit einbeziehen. Und ein wichtiger Punkt, der jetzt eine Rolle spielt, ist, was wir bislang gemacht haben, ist, dass wir alle Elektronen nummeriert haben. Wir haben so getan, als ob das, wie wir uns das so naiv vorstellen, kleine blaue Kügelchen wären, auf die wir Nummern kleben können. Und das ist natürlich nicht der Fall. Und ein Punkt, und dem das jetzt ganz läuft, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ist, Elektronen sind prinzipiell ununterscheidbar. Das ist die Ununterscheidbarkeit Ununterscheidbarkeit von Elektronen. Das geht so weit, das ist jetzt eine kleine Anekdote, die will ich jetzt nicht, dass Sie die als ernsthafte Erklärung nehmen, aber es ging so weit, dass ich irgendwo mal, das war irgendeine populärwissenschaftliche Quelle, gelesen habe, dass es sogar jemanden gibt, der angenommen hat, dass es in Wirklichkeit im Universum nur ein einziges Elektron gibt, das auf einer ganz wilden Trajektorie durch Raum und Zeit reist und dann an verschiedenen Orten gleichzeitig ist. Das ist nichts, was Sie jetzt nicht als die Wahrheit merken sollen, aber es geht wirklich darum, wir können überhaupt nicht unterscheiden, welches Elektron wir vor uns haben. Alle sind prinzipiell gleich. Und dem müssen wir jetzt in irgendeiner Weise begegnen. Und der erste Ansatz ist, dass wir jetzt eine Wellenfunktion aufstellen, in der wir die Variablen R1 und Theta1 und Phi1 weglassen und sie erstmal benennen einfach nur nach einer Anzahl von Elektronen. Das heißt, wir stellen jetzt eine Wellenfunktion auf. Die hat jetzt eine Anzahl von Elektronen. Die sind immer noch nummeriert, das habe ich jetzt nicht rausgelassen, aber wir vergessen jetzt erstmal die Variablen, die dahinter stecken. Also dieses schreiben wir statt einer Wellenfunktion, in der wir jetzt R1, Theta1, Phi1, Sigma1, R2, Theta2, Phi2, Sigma2 und so weiter haben. Und wenn wir verlangen, dass diese Variablen ununterscheidbar sind, ich mache jetzt einfach mal weiter mit nur Phi von 1 und 2, also dem Heliumatom, das wir bislang beschrieben haben. Das spart mir eine ganze Menge Schreibarbeit und Ihnen eine ganze Menge Schreibarbeit und Denkarbeit. Dann wissen wir als erstes, dass die Wellenfunktion selber gar keine Observable ist. Die können wir nutzen zur Beschreibung des Systems, aber wir können sie nicht wirklich sehen. Was wir aber sehen können, ist das Quadrat der Wellenfunktion. Das ist nach der Kopenhagener Interpretation die Wahrscheinlichkeitsdichte, dass ein Elektron an einem bestimmten Ort gefunden wird. Wir können also jetzt die Wellenfunktion zum Quadrat aufschreiben von zwei Elektronen. Und wenn diese beiden Elektronen ununterscheidbar sind, dann muss sie gleich dem Wellenfunktionenquadrat von 2 und 1 sein. Bis hierhin folgen Sie mir, oder? Gut, und da ist die Frage, welche Lösung haben wir denn dafür? Was für Möglichkeiten kommen denn da in Frage? Wie viele verschiedene Möglichkeiten kommen denn da in Frage? Denken Sie nochmal nach, wir quadrieren. Und wenn wir quadrieren, dann verlieren wir immer das Vorzeichen. Das heißt, die möglichen Lösungen für diese Gleichung sind jetzt ein von zwei Fällen. Das eine ist die Wellenfunktion von 1 und 2 ist in der Tat gleich der Wellenfunktion von 2 und 1. Und dann gibt es den Fall, dass die Wellenfunktion von 1 und 2 gleich minus der Wellenfunktion von 2 und 1 ist. Diese beiden Möglichkeiten haben wir. Wenn wir das Ganze quadrieren, dann fällt das Minus weg und damit gilt das für beides gleich. Und wenn wir uns diese Funktion angucken und uns ein bisschen erinnern, wie war das mit der Mathematik nochmal, dann gibt es Funktionen, die sehen zum Beispiel so aus. Und es gibt Funktionen, die sehen zum Beispiel so aus. Und dafür kennen Sie Begriffe. Die haben Sie garantiert in der Schule auch gelernt. Wie nennt sich so eine Funktion und wie nennt sich so eine Funktion? Ja? Gut, also das Zweite, was Sie erkannt haben, das sind Polynome, die ich angemalt habe, als Beispiel, das ist eine quadratische, das ist eine kubische Funktion. Und eben dieses hier ist punktsymmetrisch und das ist achsensymmetrisch. Beziehungsweise in der Quantenmechanik gibt es einen leicht anderen Begriff. Dieses hier, das ist der symmetrische Fall. Und das ist der antisymmetrische Fall. So, und jetzt müssen wir uns das Ganze mal angucken, wie das denn für das Heliumatom wäre. Wenn wir uns nämlich jetzt die Wellenfunktion selber angucken, dann stellen wir vor allem fest, dass dieser einfache Ausdruck, wie wir bislang geschrieben haben, keine Lösung der Funktion sein kann. Denn wenn wir das fortsetzen, dann ist keine der Ausdrücke, die wir bislang hingeschrieben haben, entweder symmetrisch oder antisymmetrisch. Und das tritt vor allem ein, wenn wir den Spin berücksichtigen. Der kommt jetzt hier mit ins Spiel. Wir könnten zum Beispiel mal eine symmetrische Funktion aufstellen von 1 und 2 und sagen, das könnte zum Beispiel der Fall sein, dass wir hier eine Wellenfunktion haben, die das 1s-Orbital darstellen soll von Elektron 1. Und Elektron 1 soll jetzt den Spinzustand Alpha haben. Das schreiben wir so. Das ist jetzt die gesamte Wellenfunktion. Wir haben gesagt, den Spin können wir separieren. Und das ist jetzt Spin Alpha. Das ist eine schöne, einfache Schreibweise. Und jetzt können wir dazu sagen, und dann ist das das Produkt. Das zweite Elektron, das packen wir jetzt in dasselbe Orbital, aber geben dem den Spin Beta. Und wenn wir uns das mathematisch mal angucken, dann stellen wir fest, das ist weder eine symmetrische noch eine asymmetrische Funktion. Wie wir es drehen und wenden, wir kriegen das nicht in diese entsprechende Symmetrie. Was wir aber machen können, ist, wir können eine Linearkombination bilden. Wir können die beiden Elektronen vertauschen. Und die beiden aufaddieren. Das heißt, wir haben jetzt nichts weiter gemacht, als diesen ersten Teil genommen, nochmal geschrieben und die Elektronen vertauscht. Also genau das, was wir vorher besprochen haben, die sind ununterscheidbar, also tauschen wir sie aus. Wenn wir das Ganze aufsummieren, das ist jetzt ein bisschen vernachlässigt in dieser Schreibweise, das werde ich auch jetzt nicht mit hinschreiben, das kommt aber, da ist noch ein Normierungsfaktor dabei, der dafür sorgt, dass die Wahrscheinlichkeit insgesamt jetzt nicht 2, sondern 1 ist über den ganzen Raum. Also die Normierungsbedingung muss weiter eingehalten werden. Ich denke, das ist weitestgehend klar. Wenn wir 2 aufaddieren, dann müssen die beiden mit entsprechend kleinerem Anteil eingehen. Das ist ein typischer Fall einer Linearkombination. Wir nehmen also 2 verschiedene mögliche Lösungen, kombinieren die und kriegen jetzt eine Lösung, die auch eine Lösung der Schrödinger-Gleichung ist. Sämtliche Linearkombinationen, also Additionen, Subtraktionen von Lösungen der Schrödinger-Gleichung sind auch wieder Lösungen der Schrödinger-Gleichung. Aber dies hat den Vorteil, dass sie symmetrieadaptiert ist. Sie hat jetzt die richtige Symmetrie für die Beschreibung, die wir brauchen. Und dementsprechend können wir auch eine zweite, die antisymmetrische Wellenfunktion aufstellen. Und wie muss die jetzt aussehen? Da können Sie drauf kommen. War das eine Meldung? Nee. Ja. Genau. Das ist genau das, was wir machen müssen. Wir schreiben das einen ganzen Kladderadatsch nochmal hin. Aber mit Minus. Was wir jetzt hier haben, ist im Grunde eine Funktion, die uns sagt, wir haben ein Elektron im 1s-Orbital, wir haben das zweite Elektron im 1s-Orbital und der Spin ist jeweils Alpha und Beta, aber wir können nicht unterscheiden, welcher in welchen ist. Beide haben die gleiche Wahrscheinlichkeit. Und diese beiden Ausdrücke sagen soweit dasselbe, allerdings mit dem Unterschied, dass hier ein Plus und hier ein Minus ist. Und das Plus und Minus sorgt jetzt dafür, dass wir in einem Fall eine Achsensymmetrie haben und im anderen Fall eine Punktsymmetrie. Ja? Ja. Das sind die Sachen, die man nicht erkennen kann, wenn man direkt vor der Tafel steht. Dieser Ausdruck, den kennen Sie bereits unter anderem Namen. Den haben Sie vielleicht noch nicht in dieser Schreibweise gelernt, aber den Umgang damit haben Sie bereits bekannt. Und das ist nichts weiter als das Pauli-Prinzip. In dieser Schreibweise sagt Wolfgang Pauli, eine Wellenfunktion der Elektronen muss antisymmetrisch sein. Das besagt das Pauli-Prinzip. Das heißt, diese Wellenfunktion hier, die zweite, das ist die für uns eine Lösung der Schrödinger-Gleichung ist. Würden wir den ersten Teil nehmen, dann kommen wir nicht auf eine zufriedenstellende Lösung. Das möchte ich erstmal so hängen lassen. Ich werde Ihnen jetzt keinen Beweis dafür liefern. Aber der wichtige Punkt ist, dieses hier ist die Lösung, die wir brauchen. Wenn wir die Elektronen vertauschen, dann gucken Sie nochmal rein, das ist im 1s-Orbital, das ist das 1s-Orbital, das und das ist das 1s-Orbital. Die sind alle gleich, da tun wir gar nichts. Wenn wir die vertauschen, bleiben die im gleichen Orbital. Was wir ändern, ist der Spin. Wenn wir zwei Elektronen vertauschen, dann ändern wir im Prinzip den Spin von Alpha zu Beta und von Beta zu Alpha. Und wenn wir das machen, dann muss die Wellenfunktion ihr Vorzeichen ändern. Das ist die Aussage, die Pauli geliefert hat. Und das macht sie in diesem Fall, aber nicht in diesem Fall. Denn wenn wir hier das Plus schreiben, ändern wir kein Vorzeichen. Und das führt zu einem ganz wichtigen Postulat in der Quantenmechanik, das besagt, dass Wellenfunktionen, die ein Mehrelektronensystem beschreiben, beim Austausch von zwei beliebigen Elektronen das Vorzeichen wechseln. Das habe ich bereits gesagt, das schreibe ich nochmal an und dann sagt mir meine Uhr, dass es schon Pausenzeit ist. Ich glaube, ich habe Sie letztes Mal ein bisschen zu lange gequält, deswegen möchte ich mich diesmal dran halten. Ich weiß nicht, hat Herr Drescher mit Ihnen nach dem Engel-Read diese Postulate alle aufgeführt und durchnummeriert? Wenn das hat, dann ist das Postulat 6. Gut, und dann machen wir 5 Minuten Pause. Gelegenheit nutzen zu unterstreichen, wie wichtig dieses Prinzip ist, das wir gerade angewandt haben, dass wir diese symmetrieadaptierten Orbitale uns angucken. Dass wir also eine Linear-Kombination finden, die die Eigenschaften hat, die wir brauchen für unser System. Das ist ein ganz häufiges Prinzip, das Sie feststellen werden, wenn Sie irgendwelche Lösungen für die Schrödinger-Gleichung haben. Nicht immer ist die ein und dieselbe Lösung oder der ein und derselbe Ansatz der richtige für ein unterschiedliches System. Erstmal das wichtige Prinzip nochmal zu wiederholen, dass eine Linearkombination von verschiedenen Eigenfunktionen immer wieder eine Eigenfunktion desselben Operators ist. Das bringt uns in 2 Stunden auch dazu, ganze Moleküle berechnen zu können. Die ganze Molekülorbitaltheorie basiert auf dem Prinzip, dass wir Wellenfunktionen addieren können und dann müssen wir entsprechend 2 verschiedene Lösungen haben, wenn wir 2 verschiedene Funktionen reinstecken. In diesem Fall hier die symmetrische und die antisymmetrische Funktion. Und von da an wird es ein kleiner Schritt sein, zu bindenden und antibindenden Orbitalen zu kommen. Also der Ansatz da wird derselbe sein. Der nächste Schritt ist auch eine Sache, die wird in dieser Vorlesung im Prinzip, so wie ich das überblicken kann, nicht drankommen. Ich weiß auch nicht, ob Sie als Lebenswissenschaftler direkt damit in Kontakt kommen werden, aber es gibt die sogenannte Austauschwechselwirkung. Der ganze Magnetismus, wenn Sie einen Ferromagneten haben und erklären wollen, warum dieser Ferromagnet ein permanentes magnetisches Moment besitzt. Das können Sie erklären durch Austausch von Elektronen. Nehmen Sie an, zwei Elektronen tauschen den Platz. Hält das die gleiche Energie oder ändert das die Energie? Es ist zum Beispiel, wenn in einem Magnetit ein Elektron von Eisen 3 zu Eisen 2 und von Eisen 2 zu Eisen 3 wandert. Ist das dann höher magnetisch oder ist es höher energetisch oder niedriger energetisch? Und wenn immer nur der niedriger energetische Fall eingenommen wird, haben wir vielleicht ein permanentes magnetisches Moment. Auch da ist die Mathematik dieselbe, die dahinter steht. Wir suchen uns eine Form, tauschen Elektronen aus, die ja beliebig austauschbar sind, und gucken, ob das energetisch eine Veränderung bringt. Und der dritte Punkt, der uns, ich weiß jetzt noch nicht genau, ob noch mit uns oder mit Herrn Drescher wieder begegnen wird, ist die Hundsche Regel. Auch die Hundsche Regel lässt sich genau mit diesem Prinzip erklären. Gut, und jetzt müssen wir aber noch mal ein bisschen in die Mathematik einsteigen und uns überlegen, wie können wir das denn beschreiben? Jedes Mal von Neuem auf diese Ausdrücke zu kommen, vor allem wenn wir 3, 4, 5 Elektronen haben, das wird ein bisschen kompliziert. Es gibt aber eine sehr einfache Faustregel, die korrekte antisymmetrische Wellenfunktion zu errechnen. Das ist der hier. Und das ist die sogenannte Slater-Determinante. Ich nehme an, Determinanten sind Ihnen in irgendeiner Form schon mal begegnet. Und ich gehe davon aus, dass vielen von Ihnen das nicht unbedingt viel Spaß gemacht hat. Liege ich da richtig? Determinanten sind ein Begriff, da lohnt es sich, ein bisschen Energie reinzustecken, die zu verstehen. So viel zu verstehen gibt es gar nicht. Die sind in erster Linie nichts weiter als eine Rechenvorschrift. Und sind eine Rechenvorschrift, die bei der Lösung von linearen Gleichungen immer wieder auftritt. Und die ein sehr einfaches Schema ist, wenn man das einsetzt, kriegt man sehr schnell eine grundlegende Lösung für ein Problem, wie zum Beispiel von wo sind Nullstellen bis hin zu was ist die Lösung meiner Schrödinger-Gleichung, wie beschreibe ich mein quantenmechanisches System. Und in diesem Fall nutzen wir einfach eine Eigenschaft von Determinanten, auf die ich in Kürze rauskommen will. Ich möchte erstmal ganz kurz aufschreiben, wie die aussieht. Das wird ein bisschen größer, aber erschrecken Sie nicht, das reduzieren wir wieder ganz schnell auf eine ganz einfache Sache. Wir wollen also eine Wellenfunktion beschreiben von 1, 2, n verschiedenen Elektronen. Dann führen wir jetzt erstmal den Normierungsfaktor ein, den ich hier sträflich vernachlässigt habe. Das ist 1 durch Wurzel n Fakultät. Das bedeutet also, wenn wir 2 Elektronen haben, ist der Faktor 1 durch Wurzel 2. Wenn wir 3 Elektronen haben, ist es 1 durch Wurzel 9. Wenn wir 4 Elektronen haben, ist es 1 durch Wurzel 1 mal 2 mal 3 mal 4, also 1 durch Wurzel 12. Und so skalieren wir unser System. Und dann schreiben wir jetzt hier eine Determinante auf. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht mit dem Platz verschätzt. Da packen wir jetzt alle einzelnen Wellenfunktionen rein. In die erste Zeile kommt Elektron 1 in die erste Zeile. Also Wellenfunktion 1 von Elektron 1 mit Spin Alpha. Das nächste Element der Determinante hier, das nächste Feld ist Wellenfunktion 1 von Spin 1 mit Spin, von Elektron 1 mit Spin Beta. Und dann käme jetzt Orbital 2, Spin Alpha, Orbital 2, Spin Beta, bis wir am Ende hinkommen zu Orbital N für Elektron 1, Spin Alpha und M habe ich sie genannt, Orbital M von Spin 1, von Elektron 1, Spin Beta. Hier ist die Determinante dann zu Ende. Das heißt, die erste Zeile beinhaltet nur Elektron 1 und nacheinander alle Orbitale, Orbital 1, das wäre das 1s-Orbital, Orbital 2 wäre das 2s-Orbital, Orbital 3 wäre das 2p-Orbital. Wir nummerieren die alle durch und wie wir sie nummerieren, ist erstmal beliebig. Deswegen habe ich jetzt nicht 1s, 2s und so weiter rangeschrieben. Und das machen wir jeweils für Spin Alpha und Spin Beta. Das heißt, wir haben hier in dieser Zeit, wir haben die Anzahl der Spalten ist 2m. Und m ist die Anzahl der Orbitale, die wir haben. Nein, bin ich auch zuerst drüber gestolpert. Es ist dasselbe Orbital, aber der andere Spin. Und das nächste Element wäre jetzt Orbital 2 mit Spin Alpha. Und dann wäre Orbital 2 mit Spin Beta. Und dann wäre Orbital 3 mit Alpha und 3 mit Beta und so weiter. Wir haben immer zwei Stück davon. Wir wollen ja am Ende auf diese Formel auch rauskommen. Und da tauchen die auch immer zweimal auf. Die nächste Zeile wäre dann dasselbe, allerdings mit Elektron 2. Und am Ende landen wir bei Elektron N. Eins N Beta N So, wir haben also in dieser Richtung hier 2m-Spalten und in dieser Richtung hier haben wir n-Zeilen und wir wissen, eine Determinante muss immer quadratisch sein, das heißt, wir haben halb so viel m wie n, also wir wissen, n ist gleich 2m und wenn wir uns das angucken, dann ergibt das auch Sinn. Wir haben, wenn wir in so ein Atom auffüllen, haben wir eine Anzahl an Elektronen, das sind n. Und in jedes Orbital, wissen wir, passen zwei Elektronen rein. Deswegen haben wir m-Orbitale und da passen zwei n-Elektronen rein. Das kennen wir aus der allgemeinen Chemie. Das ist die generelle Formel. Mit dem können wir alles aufstellen. Und ganz sinnvoll ist es, sich das jetzt mal für ein 2-Elektronensystem anzugucken, dass wir das auch ein bisschen mit Leben füllen. Ich muss das alles nochmal hoch hier. Wenn wir das Ganze also nochmal aufschreiben für das Heliumatom, das was wir eigentlich auch hier stehen haben, dann kriegen wir Psi von 1 und 2 ist gleich 1 durch Wurzel 2. Und ich ersetze jetzt die Wellenfunktion bereits durch den Namen des Orbitals. Das heißt, statt dem Phi, was ich hier für die Wellenfunktion geschrieben habe, schreibe ich jetzt 1s, damit wir genau wissen, von welchem Orbital wir reden. Wir haben also das 1s-Orbital, da ist Elektron 1 drin und das soll in Spin-Alpha, im Spin-Alpha-Zustand sein. Dann haben wir hier das 1s-Orbital für Elektron 1. Mit dem Spin im Beta-Zustand haben wir hier 1s für Elektron 2 im Alpha-Zustand und das 1s-Orbital für Elektron 2 im Beta-Zustand. Das ist eine 2x2-Determinante, die können Sie alle lösen, das ist einfach, das ist Hauptdiagonale minus Nebendiagonale. Und damit kommen Sie auf exakt den Ausdruck, der hier steht, mit dem Faktor 1 durch Wurzel 2 davor. Das ist der Normierungsfaktor, den ich vorher ja bereits genannt, aber vernachlässigt habe. Und das Ganze können Sie jetzt auch für 3-Elektronensysteme machen, dann wird das ein bisschen aufwendiger. Die Vereinfachung, die ich jetzt gemacht habe, schreibe ich auch nochmal auf für dieses 1s-Orbital, was wir jetzt hier 1s von 1 Alpha 1 genannt haben, das hieß vorher Phi 1s von 1 Alpha 1 und das ist nichts weiter als die Wellenfunktion phi von n, l, m und m, s, also 1, 0, 0 plus 1/2 von r1, theta1, phi1, sigma1. Was wir hier uns zunutze machen, ist eine grundlegende Eigenschaft von Determinanten. Das ist der Normierungsfaktor. Der muss da noch dazu im Prinzip. Das heißt, ich habe hier den Normierungsfaktor erstmal weggelassen, dann hätte ich da 1 durch Wurzel 2 hingeschrieben, hätten Sie erstmal gefragt, wo kommt der her und so weiter. Wichtig war mir hier das Plus und das Minus. Aber wenn wir sehen wollen, dass wir wirklich wieder insgesamt integriert über den gesamten Raum 1 rauskriegen, muss diese 1 durch Wurzel 2 dahin. Was wir uns zunutze machen bei dem Ganzen, ist eine ganz grundlegende Eigenschaft von Determinanten, die Sie alle gelernt haben müssen. Wenn wir zwei Zeilen in einer Determinante vertauschen, dann ändert sich das Vorzeichen. Und wenn wir zwei Spalten vertauschen, ändert sich auch das Vorzeichen. Und das ist genau das, was wir hier brauchen, was wir hier mathematisch gesagt haben. Wenn wir zwei Elektronen vertauschen, das hieße hier, wir vertauschen diese beiden Zeilen, dann wird sich das Vorzeichen ändern, das heißt, wir haben eine antisymmetrische Funktion. Das ist das, was das Pauli-Prinzip aussagt. Das heißt, hier haben sich zwei gesucht und gefunden im Prinzip, wir haben dieses Pauli-Prinzip, das haben wir vorgestellt und wir haben die Determinante, die genau das macht und deswegen nutzen wir die Mathematik in diesem Fall. Wir können jetzt also auch eine alternative Formulierung des Pauli-Prinzips hinschreiben, die besagt, wenn die Determinante irgendwas, dieses ganze Zeug hier, schreibe ich mal als mathematisch als Determinante von A, A soll jetzt dieser ganze Kram sein, nennen Sie es, wie Sie wollen, ich will jetzt nicht so viel schreiben. Wenn das Ganze 0 wird, und das passiert, das wissen wir auch von Determinanten, das passiert, wenn zwei Zeilen identisch sind. Dann verschwindet die ganze Wellenfunktion, dann haben wir gar nichts mehr. Und das ist der Grund, weswegen wir die antisymmetrische Funktion haben müssen. Wenn wir also zwei Elektronen gleich besetzen, wenn zwei Elektronen im exakt gleichen Orbital sind, inklusive Spin, dann ist das keine valide Lösung. Also wenn die Determinante 0 wird, dann bedeutet das für uns, dass zwei Elektronen exakt gleich sind. Inklusive Spin. Und das bedeutet im nächsten Schritt, dass die Wellenfunktion verschwindet oder 0 wird. Das Ganze können wir jetzt nochmal an einem Beispiel durchrechnen, an dem das ein bisschen spannender wird. Ja? Das ist in der Tat eine gute Frage. Wenn Sie die Elektronen austauschen und sie bleiben gleich, dann bedeutet das, dass Sie zwei Elektronen in exakt den gleichen Zustand packen können. Das würde bedeuten, dass der Grundzustand des der Grundzustand des Urans wären 92 Elektronen im 1s-Orbital. Und damit würden Sie komplett das Periodensystem zerstören. Das kann also nicht sein. Wenn Sie in die Teilchenphysik gehen, haben Sie vielleicht schon mal gelernt, dass es Fermionen und Bosonen gibt. Gut, wenn Sie es noch nie gehört haben, ein kleiner Exkurs in die Teilchenphysik. Es gibt grundlegend zwei unterschiedliche Arten von Teilchen, Fermionen und Bosonen. Alle Teilchen, alle materiebildenden Teilchen, die Sie kennen, sind Fermionen. Und die zeichnen sich dadurch aus, dass sie einen halbzahligen Spin haben. Also sowas wie unser Elektron. Ein Proton hat auch einen Spin, ein halber, ein Neutron auch. Und die gehören oder hören alle auf das Pauli-Prinzip. Das heißt, die brauchen immer eine antisymmetrische Wellenfunktion. Wenn Sie jetzt ein Boson nehmen, das sind solche Partikel wie Photonen oder irgendwelche Teilchen, die Kräfte vermitteln. Oder vielleicht haben Sie schon mal irgendwo von einem Bose-Einstein-Kondensat gehört, dass man versucht hat, Materie extrem stark zu kühlen. Oder bei Supraleitung bilden sich Paare aus zwei Elektronen, die dann zusammen einen Spin von 1 haben. Die können alle in den gleichen Grundzustand. Und wenn das der Fall ist, dann kriegen Sie sowas hin wie eine Supraleitung, dass Sie alle ohne Probleme und ohne Widerstand leiten können, weil die sich nie gegenseitig behindern. Und das wäre der Fall, dass diese obere Gleichung, der symmetrische Fall, eine Lösung wäre. Das heißt, ich kann Ihnen jetzt bildlich gesprochen gar nicht so eine klare Antwort geben. Ich kann Ihnen aber Beispiele geben, weswegen das so wichtig ist, dass Elektronen nicht den gleichen Ort einnehmen können. Der einfachste Fall, den ich mir persönlich in dem Stand, in dem Sie jetzt sind, auch gemerkt habe, ist, wenn wir zwei Elektronen ins selbe Orbital packen würden, dann hätten wir exakt dasselbe Elektron. Wir würden zweimal dasselbe beschreiben. Wir würden gar nicht zwei Elektronen beschreiben, sondern eben eins zweimal. Und dann haben Sie kein Heliumatom, sondern Helium plus. Und der nächste weniger zufriedenstellende Schritt ist, dass die Mathematik dann eben nicht hinkommt. Sie haben also dann kein System, mit dem Sie zufriedenstellend diese Physik beschreiben können. Sie kommen nicht auf die Phänomene, die Sie beobachten. Gut, was kann ich hier abwischen? Das oberste kann ich abwischen. Wir wollen uns das Ganze jetzt mal für das Lithiumatom angucken. Und zwar nehmen wir mal den Fall an, dass wir drei Elektronen haben und die wollen wir alle ins 1s-Orbital packen. Wir tun also so, als ob das Periodensystem in der ersten Zeile ein drittes Element hat. So, das Lithium soll jetzt folgende Elektronenkonfiguration haben. Sie werden sofort sehen, das ist nicht die, die wirklich realistisch auftritt. 1s3. Sowas gibt es nicht. Wir wissen gleich, das ist falsch. Und gleich wollen wir nochmal sehen, warum das falsch ist. Das heißt, die Lösung der Wellenfunktion von 1, 2 und 3, und die Wellenfunktion wäre jetzt 1 durch Wurzel 3 Fakultät, von der Determinante 1s von 1 im Alpha-Zustand, 1s von 1 im Beta-Zustand. Und im dritten Fall, wir haben jetzt nur das 1s-Orbital, das wir haben, 1s von 1, dann packen wir das wieder in Alpha-Zustand. 1s von 2 im Alpha-Zustand, 1s von 2 im Beta-Zustand, 1s von 2 im Alpha-Zustand, 1s von 3 im Alpha-Zustand, 1s von 3 im Beta-Zustand, 1s von 3 im Alpha-Zustand. Und da fällt relativ schnell auf, dass die erste und die dritte Spalte dasselbe sind. Und dann wissen wir, wenn zwei Spalten dasselbe sind, brauchen wir die Determinante gar nicht ausrechnen. Wir wissen das Ergebnis, das ist 0. Es ist also keine Lösung oder keine Lösung, die irgendeine physikalische Aussage mit sich trägt. Das heißt hier, diese Spalte ist gleich der ersten Spalte. Und wir sehen auch gleich, warum das so ist. Ja? Wenn man so viele Einsen und Zweien schreibt. Ich bin dankbar für jeden Hinweis, wenn Sie das sehen. Ich sehe es manchmal wirklich nicht hier vorne. Das heißt, diese beiden Spalten sind eins. Wir könnten jetzt sagen, okay, dann nehmen wir hier ein Beta, dann haben wir auch alles gleich. Mischen können wir es nicht. Was wir machen, könnten wir jetzt noch eine Spalte ranhängen, also 4 Elektronen reinpacken, haben wir wieder Alpha und Beta, haben wir 2, die gleich sind. Wir sehen auf jeden Fall einen Grund, weswegen das nicht geht. Und das ist, dass wir nur 2 mögliche Spin-Zustände haben. Wir haben nur Alpha und Beta. Wir können keinen dritten. Wir haben keinen Gamma-Spin. Keinen Gamma-Zustand irgendwie dazwischen oder einen dritten. Das geht nicht. Das heißt, wenn wir diese Determinante so aufstellen, dann kommen wir immer auf Null. Der einzige Weg raus aus dieser Bedrulle, verzeihen Sie, wenn ich das jetzt hier wieder wegwische und was Neues hinschreibe, ich will nicht die ganze Determinante nochmal hinschreiben, ist, wenn wir hier ein neues Orbital nehmen. Den Spin können wir nicht weiter variieren. Jetzt müssen wir die Orbitalwellenfunktion ändern. Jetzt nehmen wir das 2s-Orbital und dann wird das Ganze ungleich Null. Und dann stimmt auch das nicht mehr. Das Gleiche können wir entsprechend aufstellen. Die gleiche Determinante können wir aufstellen, indem wir statt Alpha Beta hinschreiben. Das heißt, für das dritte Elektron, das jetzt ungepaart ist, ist es vollkommen egal, ob der Spin im Alpha- oder Beta-Zustand ist. Beides ist eine valide Lösung. Das heißt, wir könnten das Gleiche jetzt nochmal hinschreiben mit 2s von 1 Beta 1, 2s von 2 Beta 2, 2s von 3 Beta 3 und nach hier ist es alles dasselbe. Das heißt, beides sind äquivalent richtige Lösungen für das ganze System. Und das ist genau das, was wir wissen. Lithium liegt vor im 1s mit 2 Elektronen besetzt, 2s 1. Und daraus können wir jetzt relativ leicht erkennen, wie wir unsere Perioden aufbauen müssen. Wir wissen die Verteilung der Quantenzahlen. Wir nehmen uns mal die zweite Periode vor. In der zweiten Periode wissen wir, die Hauptquantenzahl n ist 2. Und wir wissen auch, dass die Bahndrehimpulsquantenzahl kleiner als n sein muss. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, die ganze auf 0 und auf 1 zu setzen. Das heißt, n ist gleich 2. Und jetzt wissen wir, L kann 0 oder 1 sein. Das haben Sie vorher schon gehabt. L gleich 0 und L gleich 1. Und jetzt wissen wir, dass die Richtungsquantelung für 0 genau eine Lösung zulässt. ML ist gleich 0. Und für L gleich 1 gibt es jetzt 3 verschiedene Lösungen. ML ist gleich 1. ML ist gleich 0. Und ML ist gleich minus 1. Das dürfte auch alles nichts Neues sein. Und jetzt wissen wir, die Spin-Quantenzahl ist immer 1/2 und jetzt haben wir MS noch, das aufspalten kann. In plus 1/2 und minus 1/2. Und das können Sie für alle anderen auch machen. Und damit kommen Sie auf 8 Elektronen in der zweiten Periode. Und das ist genau das, was wir kennen aus der allgemeinen Chemie. Wir wissen jetzt aber, warum das so ist. Und das ist so, weil wir eine symmetrieadaptierte Form unserer Wellenfunktion finden müssen, aufgrund der Tatsache, dass wir Elektronen nicht unterscheiden können. Würden wir die einfache Form der Wellenfunktion aufschreiben, wie wir sie kennengelernt haben, bevor wir den Spin eingeführt haben, dann würden wir so tun, als würden wir die Elektronen unterscheidbar machen. Und damit treffen wir auf eine unvollständige Lösung, die nicht adäquat unser System beschreibt. Und wenn wir das Ganze adäquat beschreiben, kriegen wir eben die symmetrische und die asymmetrische Form. Wobei, das haben wir jetzt erstmal so im Raum stehen lassen, die symmetrische Form keine Lösung der Schrödinger-Gleichung ist. Das hat eben was damit zu tun, dass die Statistik für diese Systeme nicht zutrifft. Wir würden dann alle Teilchen in die gleichen Orbitale stopfen können in der symmetrischen Form. Und wenn wir das machen, dann beschreiben wir nicht die Physik, wie wir sie kennen. Und dadurch kriegen wir einen relativ komplexen Ausdruck für die Wellenfunktion. Die ist noch relativ einfach für zwei Elektronensysteme. Für drei Elektronensysteme wird es komplexer. Deswegen haben wir die Slater-Determinante eingeführt. Ja, genau, das ist nichts weiter. Also die Frage war nochmal, dass jedes Orbital im Grunde zwei Spins hat, nach oben und nach unten oder Alpha und Beta. Und das ist genau der Fall, den Sie im Prinzip auch kennen. Das nämlich, was wir vorher gesagt haben, in ein Orbital passen zwei Elektronen. Und was wir jetzt hier eigentlich gelernt haben, ist, das ist in erster Näherung nach wie vor richtig. Aber wie ich es jetzt exakt formulieren würde, ist, in jedes Orbital passt genau ein Elektron, aber es gibt jeweils zwei Orbitale, die sehen exakt gleich aus, haben aber einen Spin in die unterschiedliche Richtung. Und das ändert, weil wir den Spin in einem anderen Raum betrachten können, weil er die Variablen nicht teilt. Im Ortsraum sieht es genauso aus, also das 1s-Orbital mit Spin Alpha sieht genauso aus wie das 1s-Orbital mit Spin Beta, aber der Vektor zeigt in die andere Richtung. Und wir haben jetzt eben diese Slater-Determinante kennengelernt. Damit können wir diesen Ausdruck sehr schnell finden. Ja? Ist auch nochmal eine sehr gute Frage. Es geht nochmal, um die Frage zu wiederholen, darum, warum nummerieren wir die Elektronen denn durch, wenn wir sagen, sie sind ununterscheidbar? Das hat was damit zu tun, dass wir mathematisch automatisch, wenn wir irgendeinen Ausdruck hinschreiben wollen, immer von einem oder dem anderen Elektron sprechen müssen. Und die Ununterscheidbarkeit können wir mathematisch erst einführen, indem wir sagen, was jetzt leider wieder abgewischt wurde, wenn wir diese antisymmetrische Form einführen, oder die symmetrische Form. Wir nehmen einen Ausdruck, Elektron 1 Spin Alpha, Elektron 2 Spin Beta, und sagen dann die vertauschte Form, Elektron 1 Spin Beta, Elektron 2 Spin Alpha, und die tragen beide zu gleichen Anteilen zu dem Gesamtzustand bei. Wir bilden diese Linearkombination. Also die Hälfte ist im einen Zustand, die andere Hälfte ist im zweiten Zustand. Und das ist die mathematische Formulierung für den Ausdruck, wir können die nicht unterscheiden. Wir sagen, ob der eine 1 und der andere 2 heißt oder der andere 2 und der andere 1, ist für uns unerheblich. Das ist die einfachste Formulierung, die wir dafür finden können. Ist das eine Antwort? Sie können sich das gern mal ausprobieren, irgendeinen Ausdruck hinzuschreiben, wo die ununterscheidbar werden, also wo sie die Label weglassen. Und das wird extrem schwer sein, weil Sie dann einfach denselben Ausdruck zweimal hinschreiben, das ist mathematisch einfach nicht möglich. Wir sind am Ende der Zeit, das trifft sich prima, ich habe nämlich auch nichts mehr auf meinem Zettel stehen. Und dann machen wir in der nächsten Stunde weiter. Was jetzt noch auf meinem Plan steht, was ich machen soll mit Ihnen, ist, wie wir jetzt Rechenmethoden finden können, um erstmal mehr Elektronensysteme komplett zu beschreiben. Wie sehen die Orbitale dann aus? Und im Anschluss daran beschäftigen wir uns dann mit der chemischen Bindung. Wie können wir das auf diese Weise beschreiben? Und dann sehe ich Sie nächste Woche am Mittwoch wieder. Ein schönes Wochenende.